palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao ragazzi, ciao liebe Freunde des gepflegten Calcio. Ihr hört Folge 4 von Serie Amore. Es ist eine spezielle Folge. Sie wird etwas kürzer werden. Das liegt vor allem daran, dass wir das Datenvolumen von Marius Handy nutzen müssen. Denn Marius befindet sich wieder weit weg, aber diesmal nicht in Hamburg, sondern im Urlaub. Ciao Mario, wo bist du denn eigentlich genau? Ah, jetzt habe ich dann mich selber, also ciao Marius, muss es natürlich heißen.
Wo bist du denn eigentlich gerade? Ja, hi, ich grüße aus, ich bin gar nicht so weit von dir weg, glaube ich, nach München. Ich weiß nicht, wir müssen nur 3 Stunden mit dem Auto vielleicht. Ich bin im schönen Pitztal in Tirol in Österreich und bin in den letzten paar Tagen diverse hunderte Höhenmeter hoch und hinunter gelaufen und meine Knie machen sich bemerkbar.
Und deswegen hat Marius auch nichts vom vergangenen Serie A-Spieltag gesehen und kann keine sportlichen Einschätzungen geben. Das werde ich so gut wie möglich versuchen, euch ja, nahe zu bringen. Es ist aber auch deswegen eine spezielle Folge, weil, so viel muss man sagen, ich bin ungefähr so gut vorbereitet wie Gigi Buffon auf den Schuss von Simeone vor dem 2:0 von Cagliari, nämlich gar nicht. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem ein bisschen über den Calcio unterhalten. Es ist einiges passiert. Die Juve ist dann jetzt doch endlich Meister. Diesmal muss ich nichts auf- oder umschneiden. Und aufschneiden wäre auch lustig gewesen, wenn ich einfach so einen Podcast aufschneide oder mich selber aufschneide.
Serie Prosciutto.
Oh Gott. sie sind Meister und danach geht es schon direkt wieder bergab. Ich habe es gerade angesprochen, also ohne dem Kollegen Buffon zu nahe treten zu wollen. Da ist er doch schon relativ langsam umgefallen, aber er hat ansonsten auch nochmal ein, zwei ganz gute Paraden gehabt. Aber die Juve verliert dann eben das erste Spiel nach der Meisterschaft mit 0:2 bei Cagliari, die ganz netten Fußball gezeigt haben. Bei Juve wirkt es so, als ob die Luft etwas raus ist. Wer möchte es ihnen verdenken? Allerdings muss man dann doch noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen vor dem Champions League-Rückspiel dann gegen Lyon. Vor allem Ronaldo wirkte etwas genervt, auch ob der Kollegen, die ihn dann nicht so richtig unterstützt haben, um noch mal irgendwie Immobile in Sachen Torschützen Platz 1 zu unterstützen. Das war alles andere als ein runder Auftritt. Apropos Immobile, Marius, wollen wir nochmal über die Wertigkeit von Elfmetern sprechen oder so? Ich habe mich da in eine Twitter-Diskussion eingelassen die letzten Tage. Das hätte ich sein lassen, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein Thema, das, weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich zwei feste Meinungen und ob man die dann so leicht ändern kann. Natürlich ist ein Elfmeter vielleicht, keine Ahnung, einfacher als ein Schuss aus 30 Metern oder so, aber du musst ihn ja auch, weiß nicht, musst ihn rausholen, du musst ihn reinmachen. Gibt auch genug Stürmer, die das nicht in der Qualität hinbekommen, wie das Immobile macht. Und natürlich sind es irgendwie mehr als bei Lewandowski jetzt vielleicht, aber mein Gott, also vielleicht hatte Lewandowski auch mehr Einschieber. Ich habe es jetzt gerade nicht auf der Uhr.
Ja, whatever, wir sind ja auch ein Italien-Fußball-Podcast. Er ist auf jeden Fall der Führende in Italien, da haben alle gleiche Voraussetzungen und auch die gleiche Chance, Elfmeter zu schinden. Es waren dann doch ein paar mehr als in der Bundesliga, auch in der Gesamtsumme. Und auch Immobile ist ja einer, du hast es gesagt, er kann sie rausholen. Er holt sie sehr schön raus. Da hat er sich, glaube ich, viele Spiele Inzaghis angeguckt, noch zu seiner, Pippo Inzaghi zu seiner aktiven Zeit. Der geht schon immer ganz nett zu Boden, wenn man das so sagen möchte. Ansonsten hat der Spieltag mal wieder bewiesen, dass Milan weiterhin on fire ist, nach wie vor ungeschlagen seit dem Restart. Über Milan, da reden wir gleich noch ausführlicher. Marius hat sich viele Gedanken gemacht. Sassuolo hat einen netten Ball gespielt und 5:0 gegen den CFC Genua gewonnen. Was bedeutet, da Lecce auch gewonnen hat, dass die einzige wirklich wichtige Entscheidung dann doch noch auf den letzten Spieltag vertagt wurde. Lecce hat die Chance, noch die Klasse zu halten, ist ein Punkt hinter Genua und muss zu Hause gegen Parma ran. Da jetzt mal während Genua zeitgleich, ich habe gesagt, dass ich schlecht vorbereitet bin.
Hellas zu Hause.
Hellas, genau, gegen Hellas zu Hause. Auch gar nicht mal so angenehm, würde ich sagen.
Absolut.
Ich werde auf jeden Fall das Spiel Lecces begleiten am Sonntag auf The Zone. Und so Last-Minute-Entscheidungen in der Serie A oder Serie B haben ja auch schon so ein bisschen Tradition. Ich sage nur mal Gelardino, was sagst du als Parma-Fan so, wenn du jetzt an diesen letzten Spieltag denkst? Da geht alles mit rechten Dingen zu.
Natürlich, also Parma wird sich natürlich reinhängen und das Spiel dann 1-3 verlieren. Aber eigentlich ist ja so, was man sagt, wo dann Absprachen vielleicht vermutet werden oder sind ja diese klassischen Spiele, die dann irgendwie 0-0 enden und darüber haben wir ja, glaube ich, mit Sascha auch schon mal kurz gesprochen in der Lazio-Folge, die Gefahr besteht dann jetzt ja vielleicht eher weniger, denn ein Unentschieden würde ja im Zweifelsfall beiden nicht reichen.
Genau, das ist richtig. Also Genoa hat es schon auch selbst in der Hand, müsste aber einfach wieder gewinnen nach Siegen gegen Lecce, was extrem wichtig war, und den Derby-Sieg eben 0-3 gegen Inter und dann jetzt 0-5 gegen Sassuolo. Das ist, sage ich mal, für den Kopf nicht die allerbeste Voraussetzung, während Lecce tatsächlich mental nach einigen Rückschlägen in den letzten Wochen extrem stark aufgetreten ist bei Udinese Calcio und nach einem Treffer Lapadulas in der 81., der wunderbar herausgespielt war, dann doch noch den Dreier mitgenommen hat. Und somit liegen sie jetzt ein Punkt hinter Genoa, das war ganz wichtig, der direkte Vergleich wäre nämlich an den CFC gegangen, also man muss gewinnen und zeitgleich darauf hoffen, dass Genoa keine drei Zähler einsammelt. Kampf um Champions League eh gelaufen, um die Europa League auch, die Roma ist nicht mehr einzuholen, Napoli hat sich ein bisschen gehen lassen in den letzten Wochen, ganz lustiges Spielchen da gehabt gegen Sassuolo, wo sie unfassbar viele Torchancen liegen gelassen haben. Mal sehen, wie die dann gegen Barca auftreten.
Classic Napoli eigentlich, sich viel rauszuspielen und das dann nicht zu nutzen.
Ja. Und Sassuolo und Hellas kämpfen noch um Platz 8. Und ja, die Vizemeisterschaft ist noch nicht entschieden. Was ja mein Humor wäre, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Juve gegen Cagliari aufgetreten ist. Mein Humor wäre, dass Juve am letzten Spieltag auch nochmal gegen die Roma verliert. Inter zeitgleich bei Atalanta gewinnt und die Juve dann im Endeffekt mit nur einem Punkt Vorsprung Meister wird. Das wäre sehr lustig.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, wurde immer gesagt.
Kling, 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 ich habe leider kein Phrasenschwein dabei. Aber was besonders wirklich Spaß gemacht hat in den letzten Wochen, ist die AC Milan und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für dieses viele Feedback, was wir von euch bekommen und das Versprechen, dass wir auch noch über Napoli, das wurde eingefordert, sprechen werden. Atalanta ist demnächst dran, vielleicht schon nächste Woche. Und es wurde auch darum gebeten, die Top 11 der Roma nachzuholen. Diese Kategorie hatten wir in der ersten Folge noch nicht mit inkludiert. Das werden wir bei Zeiten machen. Heute reicht's nicht, weil wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen kürzer halten. Nicht, dass Marius danach gar keine GIFs mehr durch die Gegend schicken kann, wenn sein Handy-Datenvolumen aufgebraucht ist. Und wir haben auch keinen Gast heute. Keine Spracheinsendungen von Milanistas. Also in diesem Sinne sprechen wir einfach ein bisschen zu zweit wieder über das, was war und was noch kommt. Und was so die Mailänder, die es mit Rot und Schwarz halten, bewegt hat in den letzten Tagen. Marius, die sportliche Leistung unter Pioli und Ibrahimovic in den letzten Wochen, da wurde schon viel drüber gesprochen, ist außergewöhnlich stark. Was hat sich denn sonst so Neues getan? Wir zeichnen auf, immer nur das vorweg zu sagen, man weiß ja nie, was passiert. am Donnerstagabend, den 30. Juli.
Ich finde es erstmal schön, dass du sagst, dass sie nicht nur unter Pioli, sondern auch unter Ibrahimovic so gute Leistung gebracht haben. Das passt ja ganz zu Zlatans Selbstverständnis als Präsident, Trainer und ja, Superstar in der Mannschaft gleichzeitig. Was hat sich getan? Also letzte Woche gab es den großen oder vielleicht doch gar nicht ganz so großen Knall, ist jetzt 8 Tage her oder 9, dass des Abends vermeldet wurde um 22:30 ungefähr, dass Ralf Rangnick eben doch nicht Trainer und technischer Direktor bei Milan in Personalunion wird, sondern dass sich beide Seiten darauf verständigt haben, das erstmal zu lassen und eben, dass der Vertrag mit Stefano Pioli um ein Jahr bis 2022 verlängert wird. Über Rangnick wurde ein halbes Jahr oder etwas mehr als ein halbes Jahr spekuliert. Es war immer mal konkreter, mal weniger konkret. Er hat oft dementiert, was man vielleicht so macht, wenn man selbst noch ein Jahr Vertrag bei seinem Konstrukt hat. Wo er ja Head of Global Scouting Relations irgendwas ist.
Das wäre ich auch mal, wenn ich groß bin.
Absolut. Traumbezeichnung. Ich glaube, Didi Beiersdorf hat das auch mal gemacht.
Grüße.
Der fährt ab und zu bei mir zu Hause mit dem Fahrrad vorbei, aber das lassen wir das. Das schneiden wir raus.
Was du immer meinst, was wir rausschneiden. Der Einzige, der hier was rausschneidet, bin ich.
Ich meine mein Schnaufen.
Ach so, dein Schnaufen meinst du. Ja, du hast ja gesagt, du bist viele Berge hoch und runter gegangen.
Ist richtig. Also wie gesagt, Rangnick wird es nicht. Pioli bleibt. Damit steht auch fest, dass Paolo Maldini bleibt. Der ja eben diesen Posten des technischen Direktoren inne hat seit knapp über einem Jahr, muss man sich jetzt die Frage gefallen lassen, warum denn eigentlich Sonimir Boban im März gehen musste, wenn das dann mit Rangnick dann doch nichts wird. Aber damals war man sich ja noch sicher, dass der Deutsche eben dann diese Rolle einnehmen wird. Es sollte eine große Umstrukturierung werden, also Rangnick sollte alle Fäden in die Hand bekommen, sozusagen. Damit wäre dann wiederum auch Maldini obsolet geworden. Jetzt gab es in den letzten 7 Tagen verschiedene Interpretationen, warum man sich denn jetzt eigentlich so entschieden hat und dann doch anders. Die Kollegen von der Zeitung mit den 4 Buchstaben meinten, dass Rangnick dann doch von sich aus auch gesagt hätte, wenn ich da jetzt nicht der Master of the Universe bei Milan bin, dann will ich das eigentlich gar nicht so gerne. Was ja die Frage ist, ob das, also ich meine, klar, er sollte dann eben Trainer, Sportdirektor und so weiter sein, aber Milan ist nun mal ein Verein mit vorgefertigten Strukturen, die schon da sind und die sollte er sicherlich revolutionieren, aber dann sind ja trotzdem immer noch die Ivan Gazidis und so weiter, die da auch was zu sagen haben.
Das habe ich jetzt aber auch gelesen, dass der irgendwie weggeht, also dass der eventuell auf dem Prüfstand steht.
Das wäre natürlich auch passend. Der ist jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr da. Und hat ja schon eine Revolution quasi einmal veranlasst. Als er kam, war Leonardo noch der starke Mann bei Milan. Der ist dann ein Jahr später, musste er wieder gehen, ist dann zu PSG gegangen. Maldini wurde installiert, Sonimir Boban wurde installiert als Manager, Federico Massara als Sportdirektor. Gazidis muss sich natürlich gefallen lassen nach einem halben, sehr schlechten halben Jahr, wo sie dann mit dem neuen Trainer Marco Giampaolo nach 7 Spieltagen schon die Reißleine quasi gezogen haben, dann Pioli installiert haben. Und das hat ja auch am Anfang eigentlich noch gar nicht so wunderbar geklappt, bis dann Zlatan der Große verpflichtet wurde. Und er hat natürlich dann ab Dezember schon mit Rangnick verhandelt und dadurch natürlich auch irgendwo die Stellung von Maldini und Co. im Club untergraben, wenn man so möchte. der Verantwortung muss er sich jetzt natürlich stellen. Ob das dann bedeutet, dass er nicht weitermachen darf oder entsprechend, muss man sehen. So konkret habe ich es noch nicht gelesen tatsächlich. Er sagte kürzlich auch, ja, mit Maldini machen wir auf jeden Fall weiter. Er freut sich noch auf eine lange Zusammenarbeit und hat gleichzeitig auch gesagt, dass das Team natürlich weiter um Gigio Donnarumma entstehen oder weiter entstehen soll, weiter gebildet werden soll, der auch seinen 2021 auslaufenden Vertrag zeitnah verlängern soll. Ja.
Ja, da geht einiges auf jeden Fall. Ne? Man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll, wo man aufhören kann, genau andersrum. Wenn ich heute so ein bisschen den sportlichen Part einnehme, um das mal dazwischen zu schieben, jetzt bei diesem Sieg über Samp ist mir auch wieder aufgefallen, wie krass gut Rebic jetzt auf einmal funktioniert, dieses eine Tor gut vorbereitet. Ich habe Jalanoglu noch nie so viel sprinten gesehen, wie in der Zeit, seit Zlatan da ist. Damit mache ich direkt das Thema auf. Ja, du hast es vorhin angesprochen, das ist manchmal auch ein bisschen Imagepflege, aber das haben auch schon genug Spieler gesagt, einfach, dass es tatsächlich so ist, dass der einen besser macht. Bennacer hat es jetzt auch nochmal gesagt. Also der will einfach von einem, dass man perfekt ist. Und Jalanoglu läuft viel öfter in den Strafraum mit ein. Die Besetzung stimmt viel mehr. Da ist viel mehr Zug dahinter. Es sind nicht so viele Halbfeldflanken von Suso oder weiß der Geier. Klar, der ist jetzt nicht mehr da, aber da hat sich schon vieles getan. Und ich habe ja in der letzten Folge so meine etwas kritische Haltung zu Pioli durchaus Nachdruck verliehen. Prinzipiell bin ich aber natürlich schon ein Freund davon, gute Arbeit zu wertschätzen. Und er hat extrem gute Arbeit geleistet jetzt. Und hat somit aus meiner Sicht natürlich die Chance irgendwie auch verdient. Und irgendwie passt es da alles. Das ist auch eben klar fürs Gefühl der Milan-Fans ist es vielleicht auch schöner, wenn Maldini bleibt. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht komplett drin. Aber da geht auf jeden Fall vieles in die richtige Richtung. Wäre nur die Frage, ob man sich ein bisschen davon auch täuschen lässt, dass diese Situation eben eine sehr spezielle ist, in der man in der bestimmten Situationen mit vielen Spielabfolgen halt besser gearbeitet hat als der ein oder andere Club. Und Club, also nicht der aus Nürnberg, sondern der mit C. Ja, und damit vielleicht etwas, dass sich das Bild trübt und das gar nicht so positiv ist, wie das von vielen jetzt beschrieben wird.
Es gibt ja durchaus so in der Milan-Community, sag ich mal, die Stimmen, die schon erwarten, dass es, ich glaube, du hattest das auch so einmal angesprochen letzte Woche, jetzt ist irgendwie alles rosa-rot und echt super und sie spielen tollen Fußball, den besten seit fast 10 Jahren. Und der Pioli hat die Spieler besser gemacht, Jalanoglu hast du angesprochen, Kessier spielt zum ersten Mal, seit er bei Milan ist, wieder, wie er bei Atalanta gespielt hat.
Ja, stimmt. Ja.
Bennacer hat eine großartige Entwicklung gemacht, wobei das ich eigentlich vor der Saison auch tatsächlich schon so erwartet hatte, weil der in Empoli auch schon so unglaublich gute Anlagen gezeigt hatte. Jalanoglu natürlich, der jetzt, weiß nicht, ob er mal quasi Double Digits in der Bundesliga hatte in beiden, also Tore und Vorlagen. Das steht da ja jetzt kurz davor, meine ich. Ganz, ganz stark. Er hat Pioli groß gelobt. Zlatan hat es groß hat den Trainer gelobt. Aber ja, so ein bisschen ist die Erwartung halt da, dass wenn jetzt dann die Spielpause kommt und es in die neue Saison geht, weiß nicht, dann kommst du nicht direkt wieder in diesen Drive rein und weiß nicht, dann von den aus den ersten 5 Spielen holt man dann vielleicht mal nur 7 Punkte und dann ist diese ganze super positive Stimmung vielleicht schon nicht mehr ganz so doll da einfach. Und da muss man dann eben sehen, ob Pioli das auch leisten kann, eben die Mannschaft wieder in auf diesen Track zu bekommen. Denn was Milan seit Jahren möchte und woran, weiß nicht, jetzt in den letzten 4 Jahren 3 verschiedene Präsidenten und X-Manager und ungefähr 10 Trainer gescheitert sind, ist halt auch nur in die Nähe der Champions League zu kommen. Und das wird ja sicherlich auch für nächstes Jahr das Ziel sein. Und wenn die Serie A Mitte September wieder losgeht, dann müssen sie erstmal dann noch, sind ja sicher für die Europa League qualifiziert, beziehungsweise für die Qualifikation. Sie müssen in der zweiten Runde einsteigen und müssen dann erstmal, bevor sie in die Europa League Gruppenphase kommen, nochmal 3 Quali-Spiele in der Slowakei, Aserbaidschan und sonst wo machen. No disrespect, aber das sind halt anstrengende Reisen, gegebenenfalls, je nachdem, wo man dann spielt. Und das kommt obendrauf auf die Liga, in der man vom Start weg performen muss. Und es wird sich halt zeigen, ob sich da nicht schnell wieder die Milan-Tristesse einstellt, die man in den letzten Jahren irgendwie gesehen hat.
Man kann ja Pioli dann auch nur wünschen, dass er eventuell das erste Mal alle seine Kritiker Lügen straft und dann doch etwas länger durchhält als nur ein halbes Jahr. Du hast es angesprochen, das wären dann krass anstrengende Phasen. Dafür will man sich jetzt auf jeden Fall schon mal, was ich gelesen habe, personell weiter breit aufstellen und Pessina verpflichten. Für wie realistisch hältst du den Transfer und wie schätzt du den ein? Wie würde er sich gerade einfügen bei Milan?
Grundsätzlich halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass das so kommt. Ich weiß nicht genau, inwiefern Atalantas Mitspracherecht da aussieht. Also es ist ja wohl so, dass Milan schon noch 50% der Transferrechte offenbar hat, was ja eigentlich von FIFA wegen her gar nicht mehr so erlaubt ist, dieses Third-Party-Ownership und so weiter. Aber es scheint ja so, dass wenn Milan möchte, dann können sie ihn zurückholen für eine recht geringe Summe, unter 10 Millionen. Und so wie er spielt, wäre es eigentlich blöd, wenn sie es nicht machen. Also ich habe das ja auch schon an anderer Stelle mal erwähnt, dass ich ihn auch bei Atalanta sehr, sehr gut sehen würde. Also der würde bei Gasperini auch perfekt reinpassen und sich vielleicht da in einem ruhigeren Umfeld noch besser entwickeln können. Aber ja, wie gesagt, Milan wäre schön blöd, wenn sie da nicht versuchen würden, einen Spieler, der zeitweise in der eigenen Jugend gespielt hat. Sie haben ihn aus Monza geholt mal, das ist ja auch um die Ecke. Und der würde da definitiv reinpassen. Ist dann wiederum die Frage, wo? Man hat jetzt in diesem 4-2-3-1 mit Bennacer und Kessier, erstgenannter ist natürlich auch begehrt durchaus. Hat man zwei Leute, die ein wunderbar kongenial harmonierendes Duo abgeben und eben Çalhanoğlu davor, der endlich mal auf seiner Paradeposition spielen kann und nicht irgendwie auf diesem komischen linken Flügel, wo er überhaupt nicht hinpasst. Ist die Frage, wo Pessina sich dann einordnen würde, ob er dann eben der 12. Mann ist, der dann für Çalhanoğlu eingewechselt wird, oder wenn man es offensiver machen soll, dann für Bennacer oder so.
Aber er ist schon auch relativ flexibel, oder? Täusche ich mich da?
Grundsätzlich schon, aber ja, auf so einer Doppel-6 sehe ich seine Stärken vielleicht ein bisschen verbraucht so.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich auch, dass es besser ist, so junge Spieler dann doch eher auf ihre besten Positionen einzusetzen, so im Sinne von Stärke, deine Stärken, und jetzt werd nicht irgendwie umgeschult und spiel zeitgleich noch linker Außenverteidiger, dass du da mal irgendwas reißen kannst, falls sich da einer verletzt.
Und er ist auch kein Außenstürmer so. Also ich finde, da ist Milan jetzt mit Castillejo und Rebic und Leao und Salamakas, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Kollege Christian, der Belgien-Experte, kann mich sonst maßregeln. Damit sind sie da gut gefahren, mit schnellen Leuten, die viel Druck machen. Da ist Pessina vielleicht im Zentrum, dann, wenn er auch in die Box dann irgendwie rein kann und so, wäre da besser aufgehoben. Ja, und dann sehe ich das eigentlich auch so wie du. Der soll mal schön auf seiner besten Rolle irgendwie weiter wachsen. Und ich würde sagen, er kann das bei Atalanta besser als bei Milan. Aber wenn Milan die Chance bekommt, werden sie ihn zurückholen. So.
Sehr, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Und spannende Monate, die vor Milan liegen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir jetzt noch eine Stunde hätten drüber sprechen können. Die Meinungen bei euch gehen ja auch auseinander, ob wir jetzt länger oder kürzer senden wollen. Heute haben wir uns eben auf so 35, maximal 40 Minuten geeinigt. Davon sind jetzt 25 rum. Und bevor sich wieder jemand beschwert, dass wir die Kategorie Top 11, für die suche ich im Übrigen noch einen guten Namen, den man eventuell auch dann als Jingle bauen könnte. Der liebe Jan Budde hatte schon gefragt, der hat nämlich für uns das Intro und das Outro geschnitten. Grüße und vielen Dank an dieser Stelle im Übrigen. Also wenn ihr coole Namen für diese Kategorie habt oder noch andere Kategorien, die ihr gerne hören wolltet, lasst es uns wissen. Sonst nenne ich das einfach erstmal Top 11 und Marius darf beginnen.
Mute-Button, ich lerne es yes, irgendwann.
Das ist täglich, grüßt das Mümmlich, Murmeltier.
ja, ich habe eine Top 11 aufgestellt aus vornehmlich Spielern der jüngeren Vergangenheit, also den Facchetti aus der Inter-Elf gibt es diesmal nicht. Ich habe ein 4-3-3-System gewählt mit drei Stürmern, die so in der Form wahrscheinlich nicht zusammenspielen könnten, aber ist ja egal, ne? Und im Tor habe ich einen Vertreter aufgestellt, der die beste Nummer 2 ist, die man sich wahrscheinlich so vorstellen kann. Ich glaube, ich habe richtig gelesen, dass er in seiner Karriere nur 15 Mal für Milan gespielt hat. Zeitweise war er bei Juve, bei Cagliari war er ganz, ganz stark. Marcos Dorari, der immer, wenn man ihn reingeworfen hat, einfach top gewesen ist.
Ja, sehr gut. Ich muss vorneweg schicken. Ich könnte dich jetzt einfach die ganze Elf durchmachen und dann so ein bisschen kopieren. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, dass ich so semi vorbereitet bin. Ich habe tatsächlich keine Elf niedergeschrieben und denke mal, das ist heute eine gute Gelegenheit, einfach mal so aus dem Handgelenk, ich glaube bei Milan geht das auch, also als Kind der 90er werde ich da doch den ein oder anderen Fußballer jetzt aus dem Kopf zusammenwerfen können, der eventuell in dieser Top 11 Platz finden wird, bei mir im Tor steht, weil keiner so schön nach einer Schulterpyro-Attacke zu Boden gehen kann. Selbstverständlich Dida.
Großer, großer Name. Am Anfang fand ich ihn immer, dachte ich immer ein bisschen 90% Weltklasse, 10% Kreisklasse. Aber irgendwann zeitweise war er dann doch ja, mit einer der Besten der Welt, definitiv. Ich dachte eigentlich, dass du vielleicht Jens Lehmann nimmst, weil
auf keinen Fall.
weil er immer schon, ich habe bei dem immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen sauer ist sozusagen, dass das bei Milan nicht so richtig geklappt hat, so wie das bei Matthias Sammer auch ist. Das lief in der Serie A irgendwie nicht so und deswegen sind die beide nicht so gut auf ihre Zeit da zu sprechen und generell, wenn es um italienische Vereine geht. Aber egal. Ich mache mal mit der Abwehr weiter und da gibt es in der Milan-Historie natürlich einen Haufen größter Namen. Ich habe mich für drei der ikonischen Vertreter und einen coolen Typen entschieden. Und auf der Rechtsverteidigerposition steht Mauro Tassotti, der einer der Rekordspieler ist von Milan, also einer mit den meisten Einsätzen überhaupt, hat dreimal Champions League Landesmeisterpokal gewonnen. Und hat auch, von wem hat er einen Spieltag lang übernommen, müsste Mihailovic gewesen sein und hat natürlich einen Sieg geholt als Interimstrainer. Live spielen sehen habe ich ihn nicht, aber man sagt sich so, dass der mal ganz gut gewesen ist früher. Dann auf der linken Seite sein Counterpart natürlich der aktuelle technische Direktor Paolo Maldini, den weiß nicht, man, einige sagen, er ist der beste Abwehrspieler aller Zeiten. Ich kann dem jetzt nichts Negatives entgegnen. Man muss auch gar nicht so viele Worte über ihn verlieren. Grandioser Typ. Einer der Innenverteidiger, da habe ich in der Lazio Top 11 schon von geschwärmt, Alessandro Nesta. Einen eleganteren Abwehrspieler wird man wohl nicht finden. Und der besagte vierte Mann ist der Kolumbianer Mario Yepes, der von Chievo mal 2010 oder 2013 zu Milan gekommen ist und irgendwie noch so der letzte Vertreter aus dieser Valderrama-Generation ist, 99 Nationalmannschaftsdebüt für Kolumbien gegeben, und ich weiß nicht, ich finde Kolumbien irgendwie immer cool und
aha, warum denn das?
gute Frage. Haben attraktiven Fußball, bieten die, und irgendwie interessante Spielertypen und kuriose Persönlichkeiten.
Ja gut, das lässt gerade noch so durchgehen.
Ich war aber noch, ich würde gerne mal hin, war aber noch nie da.
Ja, da geht es mir ähnlich. Vier hattest du? Ja, genau. Also bei zwei doppeln wir uns auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwie hier auf lustig machen wollen würde. Meiner Meinung nach kommt man nie um Nesta und Maldini herum. Grandiose Fußballer. Dann habe ich noch, einfach weil ich den Namen auch so geil finde, Karl-Heinz Schnellinger in der Abwehr. Und außerdem, ich weiß auch nicht warum, aber das ist jetzt so, ich habe ja gesagt, also Nesta Maldini ist leicht, ich habe mich nicht richtig vorbereitet, aber über den Namen bin ich letzte Woche gestolpert und ich weiß nicht mehr wo. Bei mir spielt Kacha Kalatze. Und wenn du mir jetzt sagst, was er aktuell macht, dann geht der nächste Abend, bei dem wir, und ohne googeln jetzt, bei dem wir uns mal das erste Mal in Persona sehen, komplett alle Getränke auf mich.
Verdammt. Das wäre jetzt schön gewesen. Aber du hast zum Glück nicht gesagt, dass der Abend jetzt deswegen komplett auf mich geht. Klär mich auf.
Er ist Bürgermeister in Tiflis.
Das ist grandios. hast du gelesen, wie und warum? Also wie kommt das?
Der war davor schon irgendwann mal im Ministerium und dem georgischen Ministerpräsidenten und war mal Vizepremier. Und das habe ich jetzt tatsächlich nochmal gegoogelt, und Minister für Energie und natürliche Ressourcen, und seit November 2017 ist er Bürgermeister der Hauptstadt Tiflis. Grüße.
Ich glaube, Minister für Energie war in der Milan-Abwehr auch schon.
Ja, also wirklich, das ist ja auch nicht jetzt komplett Banane. Also der hat ja auch, das war ja auch ein ganz okayer Fußballer, muss man sagen. Ich glaube, knapp 200 Spiele für Milan gemacht oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der war schon ziemlich gut. Dein Mittelfeld, was? Ich habe jetzt vier Namen gesagt, dann spiele ich wahrscheinlich, nee, ich glaube, ich spiele 4-4-2. Ich glaube, ich mehr Mittelfeldspieler im Kopf habe als Stürmer. Na gut, mach du dein Mittelfeld?
Jo, mache ich. Ich habe, wie gesagt, drei Mittelfeldspieler aufgeboten. Übrigens noch mal kurz zur Abwehr, natürlich sollte man einen Franco Baresi und auch Cesare Maldini und so nicht unterschlagen, aber man kann ja nur so viele Spieler aufstellen. Mittelfeld, Doppel-Sechs, das grandioseste Duo, das man sich vorstellen kann, natürlich Rino Gattuso und Andrea Pirlo. Was gab es jemals ein Mittelfeldduo, das sich besser ergänzt hat? Ich glaube nicht. Das Kampfschwein und der Maestro, viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und im offensiven Mittelfeld habe ich einen Brasilianer, und nein, es ist nicht Kaká. Es ist auch nicht Leonardo, sondern es ist der schlechteste Fußballer der Serie A Saison 2003, meine ich, 2002-2003, Rivaldo.
Ja, sehr gut. Hat er wirklich diesen Titel abgeräumt irgendwo?
Er ist, ich weiß nicht, ob Fans ihn ausgezeichnet haben oder ob es über ein Medium ging, aber er hat von irgendeiner doch größeren Stelle diese Bezeichnung bekommen.
Okay. Okay, krass. Dadurch, dass ich mich nicht vorbereitet habe, 4-4-2, Shoot, das ist natürlich jetzt immer, ich versuche mich jetzt aber nicht mehr von dir beeinflussen zu lassen, sondern das, was ich davor hatte, ich sage Kaká, Ronaldinho, Rijkaard und Pirlo. Auch wenn das wahrscheinlich
Matchoffensive.
Ja, du, dafür haben wir zwei super wir haben eine gute Defensive.
Ist richtig.
Der Rest kann nach vorne spielen.
Aber ich habe es jetzt mir doch angeguckt. Das ist der Award, den Rivaldo bekommen hat. Das ist der Bidone d'Oro, die goldene Mülltonne.
Das ist ja noch besser als die goldene Himbeere.
Ja, das ist von einer Sendung von Rai Due aus dem Radio. Großartig. Und das kommen wir gleich zum Sturm. Da hat mindestens einer von, nee, zwei, glaube ich, haben die Gegentrophäe quasi bekommen, den Ballon d'Or. Und der eine hätte ihn gerne gehabt und hat auch vielleicht auch noch die Chance. Nein, eher nicht. Der eine, den ich meine, ist natürlich Zlatan Ibrahimovic, weil er einfach, ja, weiß nicht, weil er Zlatan ist. Und die anderen beiden Stürmer sind Andriy Schewtschenko und George Weah. Weah auch leider nie gesehen, nur in Highlights, und die sind immer großartig gewesen. Und ich meine, wo wir schon bei Fußballern mit politischen Ämtern sind, ist er nicht Präsident von Liberia sogar? Also angetreten ist er auf jeden Fall. Und
Ja, doch, irgendwie sowas habe ich auch gelesen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast.
Ist richtig. Und ja, Schewtschenko, einer der, der größten Stürmer seiner Generation, muss man auch keine langen Reden drauf verwenden. Fantastischer Fußballer, großartiger Goalgetter.
Ja, absolut, den habe ich auch. Also jetzt so, ich gucke nicht ab. Also das habe ich in der Schule ständig gemacht, aber ich gucke es nicht ab. Ich habe meine zwei Stürmer auf jeden Fall auch, Schewtschenko und der Name kam mir gerade vor, als ich drüber nachgedacht, wen kenne ich alles, den habe ich zwar nicht so in Gänze spielen sehen, aber Marco van Basten.
Ja, ist auch akzeptiert.
Schon, oder?
Ja. Ja, doch.
Dann hätten wir das beendet, fast. Und jetzt hast du dir nichts aufgeschrieben, womit ich dich überrasche. Mein geschätzter Kollege Claudio Miele, der uns immer hört und mir Feedback gibt, lang und ausführlich. Grüße an dieser Stelle, hat gesagt, es geht doch nicht ohne Trainer. Also natürlich, ich habe ihm das versucht zu erklären, ich bin ja der Trainer von der Top 11, aber er hat schon ein bisschen recht, geht eigentlich nicht. Deswegen sitzt bei mir auf der Bank mit 4 Kaugummis und Hubabubas im Mund Carlo Ancelotti.
Den habe ich vorher schon verpflichtet und er raised auf jeden Fall die Augenbraue entsprechend.
Okay, aber der kann, ja, der, sonst ist es wie bei so einem Abschiedsspiel, der coacht halt beide Teams.
Genau, mal eine Halbzeit die, eine Halbzeit die.
Denke auch, das macht Sinn. So, jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Ich hoffe nicht am Ende deines Datenvolumens, dass du noch ein paar schöne Fotos für Insta schießen kannst auf der Rückkehr deines Urlaubs. Lass uns zum Ende, ich habe es nochmal ganz kurz angesprochen, nur einen winzigen Ausblick auf den kommenden Spieltag werfen. Und da würde ich von dir gerne wissen, wer wird Zweiter hinter Juve? Ich sag dir mal ganz kurz, wie die Paarungen sind. Atalanta empfängt Inter, Lazio bei Napoli zu Gast. Ja, da haben wir schon alle drei Beteiligten.
könnte für irgendjemanden leichter sein, sag ich mal. Also das sind ja zwei Topspiele nochmal schön am letzten Spieltag.
Überleg dir das mal, die hätten dazwischen alle nicht so dämlich Punkte liegen gelassen, was das für ein letzter Spieltag hätte sein können.
Das wäre in der Tat fantastisch gewesen. Schade eigentlich. Ich glaube und hoffe, dass Atalanta sich das zu Hause nicht nehmen lassen wird und Inter, auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen doch mal wieder mal besser und weniger häufig schlechter performt haben, dass Atalanta das durchziehen kann und sich für diese grandiose Saison so sehr selbst beschenkt, dass sie eben die Vizemeisterschaft holen und damit das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.
Okay, Statement und dann noch kurz Abstiegskampf. Sonntagabend dann um 20:45 zeitgleich wird angestoßen. Lecce gegen Parma und Sassuolo gegen Udinese. Das ist komplett hier. Genua Hellas ist das Spiel, um das es geht. Genua hat gegen Sassuolo. Okay, ich bin noch, wie gesagt, ja.
Alles gut.
Also ich habe ja schon viele Argumente gehört. Also klar, Lecce spielt schön Fußball, aber ich verstehe auch schon wirklich alle Leute, die sagen, dass eigentlich Genua nicht absteigen darf.
Ich verstehe das ja auch und wir machen bestimmt auch nochmal eine Folge über Genua, definitiv, wenn sie drinbleiben, und da können wir das ja nochmal ein bisschen ausbreiten. Und ja, ich weiß nicht, Hellas war, gut, jetzt haben sie glaube ich auch gewonnen, ne? Ja gut, gegen's Ball. Muss man sehen, wie man das bewertet. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Genoa das irgendwie das Ruder nochmal rumreißen kann und dieses Spiel gewinnt und damit dann auch drin bleibt. Lecce zeitgleich aber auch gegen Parma gewinnt. Also das ist wirklich ganz, ganz eng ist. Und dann kommt es nämlich wirklich so, wie du in der ersten Folge prognostiziert hast, dass in der 89. Minute Goran Pandev irgendwie vom rechten Flügel aus den linken Hammer auspackt und das Ding in den Knick setzt und dadurch Genoa drin bleibt.
Okay, vielleicht, wenn du es jetzt so gesagt hast, setze ich Geld drauf. Genoa gewinnt, Tor, Pandev, letzter Torschütze. Irgendwie so. Weil du gerade einmal Spal gesagt hast, möchte ich nochmal sagen, unnötigstes Spiel des Wochenendes wahrscheinlich Spal gegen die Fiorentina. Und da möchte ich sagen, musste ich gerade köstlich schmunzeln. Ich habe mich extra gemutet. Die Viola haben bestätigt, dass Iacchini auch in der nächsten Saison Trainer sein wird.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Gut, dann können wir nächstes Jahr auch nochmal über die Fiorentina sprechen, glaube ich. Und vielleicht dann über einen neuen Trainer ab dem 5. Spieltag. Mal sehen. Auch wenn ich ihn eigentlich sehr sympathisch finde, aber das finde ich jetzt doch extrem
komisch. Es ist so ein bisschen der Pioli in klein, nur dass er mit der Fiorentina keine Serie gemacht hat.
Ja, und dass Pioli charmant aussieht und Iacchini, vor dem würde ich auch direkt weglaufen, wenn er mit seinen Basecaps da um die Ecke gelaufen kommt. Wir sind nicht ganz in der Zeit geblieben, aber dadurch, dass wir ein bisschen früher angefangen haben, glaube ich, kann ich dich jetzt zum Abendessen entlassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch während deines Urlaubs. Grüße an deine Mitwanderer, dass sie dich das haben machen lassen. Und dann hören wir uns nächste Woche, kommen wieder gut zurück. Leg nochmal die Beine hoch und bandagier dir deine Knie.
Definitiv, das wird gemacht. Hat auch so wieder Spaß gemacht und das Internet hat ja gehalten, von daher alles gut.
In diesem Sinne, danke auch an euch fürs Zuhören und bis ganz bald.
Genau, lasst unbedingt gerne Bewertungen, Feedback, Fragen, wie gehabt da. Gerne auch ein Abo bei den bekannten Podcast-Seiten und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.
Eingehauen. Fooms.